Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Lesung hören wir heute zwei Verse aus Jakobus 5, Vers 7 und 8. Jakobus 5, 7 und 8. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Wenn die Bibel von den Brüdern redet, sind die Schwestern vielfach mit eingeschlossen, in diesem Falle sicherlich auch. Die dürfen und sollen geduldig mitwarten. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wirklich mit erhobenen Häuptern in diese Zeit weiter hineingehen dürfen, auch wenn die Finsternis zunimmt, wenn manche Not wächst, wenn die Freiheit abnimmt, wenn manches mit Füßen getreten wird, was auch in unserem Grundgesetz steht, was unsere Freiheit, unsere Grundrechte ausmacht. Was Menschenrechte, Menschenwürde anbelangt, wir haben keinen Grund, als deine Kinder uns niedertreten und niederdrücken zu lassen, denn du gibst uns durch dein Wort Kraft, Mut, Zuversicht und Hoffnung. Dazu lass auch diesen Tag, diesen Gottesdienst, dein Wort, das du uns für uns heute hast, dienen, dass es uns stärkt und aufrichtet und dass es auch alle diejenigen, die noch unterwegs sind, ohne dich, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, doch umkehren zu dir und erkennen, dass sie dich brauchen. Und stärke auch unsere Geschwister, die allein, vielleicht verzagt, entmutigt, krank zu Hause sind. Richte du sie auf, damit sie mit uns gestärkt werden. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Und wir kommen zum Predigtext für unseren heutigen zweiten Advent in Lukas 21, 25 bis 36. Ich habe den ersten Vers noch kurz entschlossen weggelassen, glaube ich. Ihr habt noch 24 drauf, aber das macht nichts. 25 bis 36. Manchmal bin ich ein bisschen spontan. Lukas 21. Ab Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen, sagt Jesus, an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken, werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn er sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Habt aber Acht auf euch selbst, dass euer Herz nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass würdig geachtet werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem so und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, in den Versen voraus, also vor Vers 25, hat Jesus den Jüngern offenbart, was in den letzten Tagen geschehen soll. Die Zeit der großen Bedrängnis, gipfelt im antichristlichen Angriff auf Jerusalem. Das beschreiben die Verse 20 bis 24, die unmittelbar vorausgehenden Verse, in denen nicht klar ist, inwieweit auch die Belagerung und Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus vielleicht nochmal mit anklingt, wobei Jesus die schon in Kapitel 19 angekündigt hat, mit Mauern aufschütten und so weiter. Aber vor allem dürfte hier die endzeitliche Einnahme, Eroberung Jerusalems liegen, von der wir auch schon in den vergangenen Sonntagen gelegentlich gehört haben. Dann kommt Jesus zur allerletzten Phase und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht über die zeitliche Einordnung dieser Zeichen am Himmel, denn die Herausforderung besteht im Vergleich mit der Offenbarung. In der Offenbarung sind diese Zeichen ja schon im Rahmen des sechsten Siegels, Offenbarung 6, 12 und 13 genannt. Also ziemlich am Anfang dieser ganzen endzeitlichen Ereignisse. Und wenn wir diese Öffnung des sechsten Siegels als einen vorausgreifenden Hinweis auf spätere Ereignisse interpretieren, dann wäre eigentlich naheliegend, dass später vom Eintreten dieser Ereignisse dann nochmal berichtet wird. Es ist aber so nicht der Fall. Weshalb ich auch zwischendurch der Meinung war, dass diese Ereignisse schon ziemlich am Anfang der großen Trübsal Bedrängnis stehen. Aber ich habe dann diese Woche auch nochmal kräftig nachgeschlagen und festgestellt, wie wichtig und gar nicht ganz einfach es ist, ständig alle relevanten Aussagen der Schrift zu einem Thema vor Augen zu haben. Denn an sich ist ganz einfach, wenn man den Parallelbericht in Markus liest, Markus 13, Vers 24, dann haben wir eine klare zeitliche Einordnung. Denn da lesen wir Markus 13, Vers 24, aber in jenen Tagen nach jener Drangsal, nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Damit sagt Jesus selber ganz ausdrücklich nach dem Markus-Evangelium, dass diese Ereignisse am Himmel, von denen auch Offenbarung 6, 12 und 13 reden dürfte, unmittelbar vor seiner sichtbaren Wiederkunft geschehen. Zeichen am Himmel, wenn auch nicht die hier angekündigten, hatten wir bereits, aber durchaus beeindruckende. Ich denke zurück an die vier Blutmonde der Jahre 2014 und 15. Ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt. Waren sie Vorboten und Auftakt dieser Zeichen am Himmel? Es wird behauptet, dass es vergleichbare Blutmondereignisse in den letzten 100 Jahren nur zweimal gegeben habe, nämlich das erste Mal 1949-50, kurz nach der Staatsgründung Israels, und das zweite Mal 1967 im Zusammenhang mit dem Sechstagekrieg, bei dem Israel Jerusalem zurückerobert hat. Beide Ereignisse waren für Israel von größter Bedeutung. Kündigen die Blutmonde der Jahre 2014 und 2015 Ähnliches und noch Größeres an? Weltpolitisch ist in diesen zwei Jahren auf jeden Fall viel geschehen, leider im negativen Sinne. Oder denken wir an das Sternzeichen der Frau am Himmel im Jahr 2017, hat auch in der christlichen Szene für manche Aufregung, auch für manche überhitzte Spekulation gesorgt, muss man auch sagen. Man darf solche Zeichen nicht überbewerten und nicht in Endzeithysterie verfallen. Diesen Fehler macht leider immer wieder eine Reihe von Geschwistern, aber aufmerksam wahrnehmen dürfen und sollen wir diese Zeichen sehr wohl. Verbunden mit der Frage, kündigt der Herr damit an, dass bestimmte in der biblischen Prophetie vorhergesagte Ereignisse in greifbare Nähe rücken. Ich denke, in diesem Sinne sind sie wohl durchaus zu verstehen. Und wie nah wir dem gekommen sind, was wir in Lukas 21 gerade gehört haben, das wird sehr deutlich, wenn wir anfangen, Vers 25 anzuschauen. Jesus sagt, es wird Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit sein. Ich finde es sehr beeindruckend, gerade wenn man dann die Begriffe ganz genau anschaut, wie sie eigentlich eins zu eins in das hineinreden und das in Worte fassend vorausgreifend, was wir in den letzten Jahren und bis heute und zunehmend erleben. Das ist dann auch der erste Punkt. Ich habe ihn wiedergegeben, eingekesselt in Ausweglosigkeit. Für den Begriff, der meist mit Bedrängnis wiedergegeben wird, Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit, steht im Griechischen ein Begriff, der eigentlich ganz wertneutral Zusammenhang bedeutet. Ganz neutral, einfach Zusammenhang, etwas, das zusammenhängt, miteinander verbunden ist. Wenn sich nun aber etwas Zusammenhängendes immer enger zusammenzieht, dann entsteht Enge, Beklemmung, Angst. Und das ist dann die übertragene Bedeutung dieses Wortes und die ist hier gemeint. Es geht also um etwas Zusammenhängendes, eine Verkettung verschiedener Ereignisse und Situationen, die sich um die Nationen wie eine Schlinge zusammenzieht. Die Völker der Erde sind eingekreist von Ereignissen, die sie immer enger und auswegloser in den Würgegriff nehmen. Das Wort hat auch noch die Bedeutung von Gefängnis. Und ein Gefängnis ist ja auch etwas, was einen von allen Seiten umgibt, damit man nicht ausbrechen kann. Ausweglosigkeit. Und genau diese Unmöglichkeit des Ausbrechens benennt der nächste griechische Begriff für Ratlosigkeit, meist mit Ratlosigkeit wiedergegeben, eigentlich nicht ganz richtig. Im Urtext steht Aporia. Wir kennen das als Fremdwort Aporie. Und Aporie ist wörtlich die Ausweglosigkeit, ganz wörtlich zusammengesetzt. Quäl euch heute ein bisschen mit Griechisch, aber nicht um euch zu quälen, sondern damit wir es noch tiefer und besser verstehen, was da gesagt ist. Zusammengesetzt aus Poros, das ist der Weg, und A ist im Griechischen eine verneinende Vorsilbe. Die Aporia ist also das Nicht-Vorhandensein eines Wegs. Es gibt keinen Weg, es gibt keinen Ausweg, es ist keine Lösung zu finden. Stellen wir uns praktisch, genau das zeigt, die sagt dieser Begriff, ein Rudel Wölfe vor, das einen Hirsch in die Enge getrieben hat. Da steht er eingekreist, er zittert am ganzen Leib, die Flanken beben, sein Herz schlägt wie wild, seine Augen sind aufgerissen vor panischem Schrecken, er sucht nach einem Fluchtweg, aber es gibt keinen. Eingekreist, ausweglos. Genau dieses Bild werden die Völker am Ende der Zeit vor der Wiederkunft Jesu abgeben. Und wir erleben ja genau das in diesen Jahren zunehmend. Das Böse hat die Herrschaft mehr oder weniger weltweit an sich gerissen. Ich erinnere an die Worte von Professor Bachti, ihr habt sie vielleicht auch noch im Ohr, in der er in einem Interview gesagt hat, war glaube ich schon 2020 im Blick auf die weltweiten Corona-Maßnahmen dieses ganze menschenverachtende Böse. Wo soll man noch hin? Vielleicht nach Schweden. Die waren ja damals mit dem Lockdown etwas behutsamer, hat hinzugefügt, aber da wäre es mir zu kalt. Eingekesselt in Ausweglosigkeit. Liebe Geschwister, eine Situation, die seit 2020 ganz dramatisch konkret geworden ist, eingekesselt in Ausweglosigkeit. Die bange Frage, die heute viele Menschen bewegt, wie kann ich diesem Wahnsinn, der fast allenthalben tobt, entgehen? Wo gibt's noch ein Fleckchen auf dieser Erde, wo es zumindest etwas besser ist? Wir staunen, liebe Geschwister, wenn wir das lesen. Wie präzise genau das vorhergesagt ist, was seit Jahren ganz konkret und seit 2020 ganz brutal, ganz greifbar Gestalt gewinnt. Seit 2020 haben sich ja die Ereignisse hochdramatisch entwickelt. Ich will auf das, was davor war, heute gar nicht eingehen. Aber genau in die Richtung, von der die Bibel spricht, wir werden es weiter noch sehen. Erst am vergangenen Sonntag habe ich mit einem Ehepaar gesprochen, das hatte 2019 eine Gastronomie übernommen. Dann kam der Corona-Lockdown. Ihre materielle Lebensgrundlage wurde verwüstet. Das Schicksal wohl von Tausenden, wenn nicht zigtausenden Geschäftsinhabern. Und wie wurde seither den Menschen die Freiheit genommen? Denken wir noch zurück, liebe Geschwister, erinnern ist eine ganz kostbare Gabe, die Gott uns gegeben hat. Die gefällt den Politikern übrigens gar nicht. Aber es ist wichtig, überlebenswichtig, dass wir uns erinnern. Und wenn ich mich noch richtig erinnere an den Anfang des Jahres 2020, als in China dieser wahnsinnige Lockdown begann, wisst ihr noch, was bei uns die Politiker und Medien im Januar und Februar 2020, soweit ich mich recht erinnere, unisono, einstimmig, einhellig gesagt haben? Wäre bei uns völlig unmöglich, geht mit dem Grundgesetz niemals, unisono, Politik und Medien, geht niemals, lässt das Grundgesetz nie zu. Und ihr wisst alle, was ab Mitte März 2020 kam. Ich will den immensen Schaden, der ja nicht nur materiell in die Milliarden gehen dürfte, sondern noch viel mehr gesundheitlich und die ganze Gesellschaft betreffend angerichtet wurde, gar nicht im Detail ausführen. Aber es ist interessant, wie inzwischen ja ganz offen darüber gesprochen wird, dass zum Beispiel bei den Kindern eine stärkere RS-Welle wütet, wegen der Isolationspolitik der Corona, des Corona-Lockdowns. Was für eine Überraschung. Haben wir von Anfang an gewusst. Das ist doch klar. Habt ihr von Anfang an darauf hingewiesen, das Immunsystem muss gestärkt werden durch Kontakt mit den anderen. Durch Isolation schwächt man unser Immunsystem, schädigt Gesundheit. Das wusste man doch vorher. Denken wir weiter an die Spaltung unserer Gesellschaft. Neben massiver gesundheitlichen Schäden, die angerichtet wurden, eine Spaltung unserer Gesellschaft bis in die Familien und Ehen hinein. Ich werde praktisch fast täglich, mindestens wöchentlich damit konfrontiert. Wann wurde das letzte Mal in der Geschichte der Menschheit ein derartiger gesellschaftlicher Schaden angerichtet? Und lassen wir uns nicht täuschen, liebe Geschwister, wenn heute auch in Politik und Medien, auch in den öffentlich-rechtlichen Organen da und dort Eingeständnisse kommen. Wenn es ehrlich gemeint wäre, dann müssten sie doch endlich aufhören, die politisch zu stigmatisieren und zu verfolgen, die es von Anfang an gewusst und gesagt haben. Tun sie aber nicht. Sie machen genauso weiter. Sind Alibi-Bekenntnisse, Alibi-Eingeständnisse. Bleiben wir also am Ball, vor allem im Gebet und wachsam. Und dann die Sache mit der Ukraine. Wir sind ja beim Thema eingekesselt in Ausweglosigkeit. Durch eine Kette von zusammenhängenden Ereignissen, die sich immer mehr zusammenschnürt und zusammenzieht. Ukraine. Und die absurden Sanktionen, ich will über die Ursachen gar nicht philosophieren, die sind auf dem Tisch. Die absurden Sanktionen, die immer weiter aufrechterhalten werden, immense Schäden anrichten. Nur nicht für wen? Wirklich? Nur nicht wirklich für Russland. Wir wissen, Gazprom hat Rekordgewinne eingefahren mit den exorbitant nach oben getriebenen Gaspreisen. Und erinnern wir uns wieder, liebe Geschwister, die seltene Gabe des Erinnerns. Was hatte Olaf Scholz verkündet? Wir haben die Sanktionen so gewählt, dass sie die richtigen treffen. Und dann erinnern wir uns, ich weiß gar nicht mehr, welcher amerikanische Politiker es war, ob es Roosevelt war oder ein anderer, der gesagt hat, in der Politik geschieht nichts zufällig. Es kommt alles genau so, wie sie es gewollt haben. Erinnern wir uns, Olaf Scholz hat verkündet, wir haben die Sanktionen so vorbereitet, dass sie die richtigen treffen. Und da frage ich mich, wer sind dann die richtigen, die sie treffen wollten? Getroffen hat es vor allem den Staat und das Volk, dem Olaf Scholz als Regierungschef dienen sollte. Und der Volksmund sagt, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Und wenn Sie heute davon ständig reden, wir müssen aufpassen, dass wir die Bundesrepublik nicht in den Krieg verwickeln und hineinziehen lassen. Sie haben uns doch von Anfang an hineingezogen mit den Waffenlieferungen. Wir sind doch längst Kriegspartei. Lassen wir uns doch nicht für dumm verkaufen. Eingekesselt in Ausweglosigkeit. Unter Klimaterror, mit den Klimaklebern Und anderem Wahnsinn lauert ja nicht erst hinter der nächsten Ecke, morgen oder übermorgen, der tobt ja längst auf unseren Straßen. Dabei meine ich kürzlich gelesen zu haben, dass das Great Barrier Reef sich ganz erheblich erholt hat. In der Antarktis immer neue Kälterekorde verzeichnet werden und ein Ansteigen der Temperaturen weltweit nicht wirklich verzeichnet werden kann. Vielmehr haben sie getrickst. Die haben einfach frühere Temperaturen runterdatiert. Reduziert, manipuliert, um eine angebliche Erwärmung belegen zu können, die tatsächlich gar nicht stattfindet. Was tatsächlich stattfindet, ist ein zunehmender Klimaterror, im Zuge dessen unsere Energieversorgung sehenden Auges an die Wand gefahren wird. Erinnern wir uns wieder. Bislang war Verschwörungstheoretiker so ein beliebter Begriff, der vor Blackout gewarnt hat. Seit kurzem werden wir ganz offiziell praktisch auf allen Kanälen genau darauf eingestimmt. All das, und deshalb erzähle ich es, deshalb sage ich es, all das und vieles mehr ist ein solches zusammenhängendes Ganzes, von dem die Bibel redet. Eine Kette verschiedener Ereignisse, die sich immer enger und immer bedrohlicher um die Völker und um jeden einzelnen Menschen zusammenziehen, ihnen die Luft zum Atmen und den Raum zum Leben raubt. Infolgedessen, sagt Jesus dann, Vers 26, die Menschen werden in Ohnmacht versinken vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Sie werden in Ohnmacht versinken. Wörtlich übersetzt würden wir den griechischen Begriff an dieser Stelle am besten mit die Seele aushauchen. Eigentlich heißt es das, sie werden die Seele aushauchen, das Leben aushauchen. Apopsychonton. Apo ist der Begriff, den begegnen wir später nochmal, der Distanz ausdrückt. Und Psyche ist die Seele, das Leben. Also das Leben weicht, die Seele weicht, apopsychonton. Seele geht weg, geht auf Distanz zu Menschen. Und zwar aufgrund von Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Furcht. Die Menschen sehen die finsteren Wolken am Horizont, die sich über ihrem Leben immer dichter und bedrängender zusammenziehen. Ganz niederträchtig, liebe Geschwister, den Zusammenhang sehen Sie auch. Ich glaube, aus Amerika kam jetzt eine Studie, die hat festgestellt oder behauptet, sieht einen Zusammenhang zwischen Angst und Todesfällen. Aber wer löst die Angst aus? Die Verschwörungstheoretiker, die den Menschen mit falschen Fakten, mit falschen Behauptungen Angst machen, ja? Und jetzt werden Fälle wie Myokarditis und viele andere Dinge, die eindeutige Folgen der Corona-Spritzen sind, den Verschwörungstheoretikern angelastet, weil die mit ihren falschen Behauptungen die Menschen in Angst stürzen. Erinnern wir uns wieder, liebe Geschwister, erinnern. Strategiepapier des Bundesinnenministeriums war es, glaube ich, gell? 2020, das ganz ausdrücklich gesagt hat, dass Panik erzeugt werden soll. Panik, um die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen zu erhöhen. Und diese gezielte Panik wird ja nicht nur im Zusammenhang mit Corona wurde sie erzeugt, sondern auch im Zusammenhang mit dem Klima und der behaupteten Erderhitzung. Aber Angst essen Seele auf. Bekanntes Wort, das eigentlich exakt das wiedergibt, wovon hier Jesus redet. Angst lässt die Seele auf Distanz gehen. Angst schädigt unmittelbar das Immunsystem. Ich habe es schon mal gesagt, sage es an dieser Stelle nochmal, und das müssen Ärzte auch wissen. Ich glaube, über das limbische System ist Stress und Immunsystem praktisch unmittelbar gekoppelt, sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wer Angst erzeugt, schädigt die Gesundheit der Menschen, treibt sie letztlich in den Tod. Wer das tut, unbegründete Panik schürt, bewusst, offenbart damit eine zutiefst bösartige und menschenverachtende Gesinnung. Auch die Formulierung vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, trifft für die heutige Situation genau ins Schwarze. Da ist zum einen zwar längst auch das Entsetzen über das, was in den vergangenen Jahren schon über die Menschheit gebracht wurde, noch schwerer aber wiegt für die meisten wohl die Sorge und Angst vor dem, was noch kommen wird. Das lähmt, das erstickt, das tötet. Und ich denke, jeder, der heute mit offenen Augen und wachem Verstand unterwegs ist und nicht als Schlafschaf vor sich hinschlummert, kann das nachvollziehen, wovon Jesus hier redet. Steckt selbst zumindest ein Stück weit in diesem Erleben mit drin. Aber, liebe Geschwister, mitten in dieser heutigen Situation haben Christen einen einmaligen Standpunkt, eine einzigartige Stellung, nämlich die Stellung in Jesus. Sie wissen, ja, es sind schreckliche Dinge geschehen, unvorstellbar satanisch böse und menschenverachtend, die dringend aufgearbeitet werden müssten, politisch, juristisch. Wir wissen, es werden noch schrecklichere Dinge geschehen. Tatsächlich werden sich auch gewaltige kosmische Katastrophen ereignen. Vor allem aber geschieht eines. Dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, die Freude der Wegerlösung. Was ja auch das Thema der heutigen Predigt ist, die Wegerlösung, unsere Wegerlösung naht. Während die Menschen so angsterfüllt zum Himmel schauen, sagt Jesus Vers 27, werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Es wäre jetzt allein schon eine Predigt wert, über diesen Vers nachzudenken, wie diese Macht und Herrlichkeit unseres Herrn hineinbricht in die Dunkelheit dieser Welt. Aber atmet die Welt jetzt auf? Jetzt könnte sich doch Erleichterung breit machen bei der Masse der Menschen, der Heiland kommt. Aber liebe Geschwister, wir müssen sagen, leider weit gefehlt. Denn für die Masse der Menschen ist das gar kein Grund zur Freude. Denn der da kommt, an den haben sie ja gar nicht geglaubt. Dem haben sie ihr Leben nicht anvertraut. Dem haben sie nicht gehorcht. Sie haben sich ihre eigenen Wege des Glaubens und der sogenannten Spiritualität gesucht. Jesus kommt für sie deshalb nicht zum Heil. Für sie kommt er zum Gericht. Weil sie ihn verachtet und seine ausgestreckte Hand abgewiesen haben, sich ihre Wege ohne Jesus suchen. Da wird die ganze Welt ohne Jesus in einem Augenblick ihr persönliches Damaskus-Erlebnis erfahren. Sie werden dem begegnen, den sie bisher geleugnet haben. Mit einem wichtigen dramatischen Unterschied: Für Paulus war in diesem Erlebnis noch Raum zur Umkehr. Bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu ist die Zeit der Umkehr aber vorbei. Wir sollten uns deshalb vorher vergewissern, dass unser Weg der Spiritualität wirklich der richtige ist. Der trägt und sich als der Zuverlässige erweist in Zeit und Ewigkeit. Dieser Vers 27 ist der Mittelpunkt, der Höhepunkt und der Wendepunkt in unserem Abschnitt. Mit ihm schwenkt der Blick jetzt weg von der Menge ohne Jesus hin auf die mit Jesus. Denen sagt der Herr in Vers 28, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Schlachter übersetzt hier sehr gut, richtet euch auf, meist ist anders übersetzt, seht auf, aber richtet euch auf ist präziser, richtiger, ist wieder ein zusammengesetztes Verb, zum einen aus sich bücken, niederbeugen, und der Vorsilbe Anna hinauf. Bedeutet also, dass man sich aus einer niedergebeugten, niedergedrückten Haltung wieder aufrichtet. Christen gehen nicht mit eingezogenem Genick, sondern mit erhobenen, nämlich zum Himmel, zum Herrn erhobenen Haupt in diese Zeit. Dabei ist der Begriff ganz realistisch gewählt. Gott gibt uns großartige Verheißungen, er macht uns Mut, er nimmt aber auch bis in die Details dieser Begriffe hinein unsere Situation und unsere Not ernst. Auch Christen lassen sich vom Bösen dieser Tage manchmal niederdrücken. Wenn das nicht so wäre, müssten sie sich ja nicht wieder aufrichten. Ja? Also wir sehen, wie Jesus ganz realistisch formuliert, bis ins kleinste Detail hinein. Wer will diesem Niedergedrücktsein in diesen Tagen schon ständig vollständig entgehen? Aber Jesus sagt, lasst euch nicht niederdrücken. Habt gar keinen Grund. Richtet euch vielmehr auf, erhebt eure Häupter, schaut zum Himmel. Von dort naht sich eure Erlösung. Mit Erlösung, ganz wichtig, ist hier nicht unsere Rettung von Sünden gemeint. Das wäre die Soteria. Ihr wisst vielleicht, Jesus ist der Soter, der Retter, der Heiland. Das ist der Fachbegriff für die Erlösung im eigentlichen Sinne. Die Erlösung von unseren Sünden zum Heil. Die haben wir schon lange. Hier steht ein ganz anderes griechisches Wort, auch wieder zusammengesetzt. Apolytrosis bedeutet konkret das Loslösen. Schon das eigentliche Substantiv Lytrosis bedeutet loskaufen, auslösen, erlösen. Nämlich aus der Welt des Todes, der Sünde und des Teufels. Jetzt kommt aber noch eine Vorsilbe, Apo, dazu. Hatten wir schon festgestellt, die hat die Bedeutung von Distanz, weg von etwas. Und deshalb habe ich auch das Thema gewählt und diesen Punkt, die Wegerlösten. Wir werden wegerlöst. Und deshalb richten wir uns auf, weil unsere Wegerlösung naht, nämlich eine Erlösung weg von einem Leben in Krankheit, Not, Mühe, Leid und Schmerzen. Eine Erlösung weg von dieser Herrschaft des unsagbar Bösen, weg vom total entgrenzten Wahnsinn, weg von der ultimativen satanischen Menschenverachtung. Wegerlösung. Ist nicht großartig, liebe Geschwister. Nicht nur einfach irgendein Loslösen, sondern ein Wegerlösen. Irgendwann dürfen wir da raus aus diesem ganzen Irrsinn, aus diesem Toben des Völkermeers und der Mächte, die sich dieser Völker bemächtigt haben. Und wir dürfen uns schon aufrichten, wenn dies anfängt zu geschehen, sagt Jesus. Heute sind wir ja in gewisser Hinsicht längst mittendrin. Wir ahnen, wie nah unsere Wegerlösung von diesem Bösen schon sein könnte. Und Jesus sagt, achtet auf die Zeichen, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn er sie schon ausschlagen seht, so erkennt er von selbst, dass der Sommer nahe ist. Ob Jesus mit dem Feigenbaum versteckt auch auf Israel anspielt, ist eine heiß diskutierte Frage. Indem er aber von allen Bäumen redet, ist klar, er redet nicht speziell von Israel. Er mahnt uns, die Zeichen der Zeit wahrzunehmen. So wie das Ausschlagen der Bäume im Frühjahr zeigt, welche Jahreszeit wir haben und dass der Sommer bald kommt, so zeigen diese Ereignisse, dass die sichtbare Wiederkunft des Herrn, unsere Wegerlösung, naht. Dann verbindet Jesus aber auch noch eine ausdrückliche Warnung damit. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch reinbricht. Es gibt viele Gefahren, die Völlerei. Der Lateiner sagt, plenus ventor non studet libenter, voller Bauch studiert nicht gern. Kennen wir nach einem guten Mittagessen, da ist dann der Mittagsschlaf, das Entspannen, das Angenehmste und Wohltuendste. Ja? Völlerei meint Jesus hier sicher auch im übertragenen Sinne, dass meinen Leben alles noch mitnehmen müssen. Wir sehen, wie viele in den letzten 2, 3 Jahren, um nichts zu verpassen, alles mitgenommen haben, auch das, was nichts taugt. Ja? Völlerei. Noch gefährlicher ist die Trunkenheit, der Rauschzustand. Ich denke, dass auch Jesus weniger den physischen, leiblichen als den geistigen Rauschzustand meint. Dass sich betäuben lassen von falscher Information, von Manipulation etc. erzeugt Handlungsunfähigkeit. Der dämmert da im Delirium irgendwo vor sich hin. Und die Lebenssorgen. Liebe Geschwister, von denen sind wir ja alle irgendwo mit betroffen. Aber die Gefahr der Lebenssorgen, dass unsere Kräfte, unsere Aufmerksamkeit sich aufs Überleben richten. Und dann schauen wir hinunter auf den Alltag, auf seine Herausforderungen, schauen wir nicht mehr hinauf auf den Herrn. Und plötzlich ist er da. Nicht, weil man es an den Zeichen der Zeit nicht hätte erkennen können, sondern weil man so besoffen ist vom Zeitgeist und Ideologien oder auch abgelenkt von den Sorgen des Alltags, dass man die Zeichen der Zeit nicht wahrgenommen hat. Man hat den Wecker verschlafen. Achtet darauf, sagt Jesus, dass euch das nicht passiert. Den meisten wird es so gehen, denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf der Erde wohnen. Kleiner Nebensatz, wir haben bei der Offenbarung immer wieder gefragt und festgestellt, diese Formulierung, die auf der Erde wohnen, beschreibt immer die, die nicht zu Jesus gehören. Sehen wir übrigens auch außerhalb der Offenbarung hier genauso. Die auf der Erde wohnen, sind die, die nicht zu Jesus gehören. Eine Falle schlägt unversehens zu. Wir sollten nicht zu denen gehören, über denen die Falle unvorbereitet zuschlägt. Und deshalb mahnt Jesus, wacht nun und betet zu aller Zeit. Und jetzt, liebe Geschwister, deshalb auch noch der Vers 36 habe ich dazu genommen, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Was für ein Satz. Dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Ist die Frage, können wir wirklich allem, wenn wir genug wachen und beten, bereit sind, ganz entgehen? Würde ich auch gerne sagen so, würde es auch selber gerne glauben, aber ganz lässt der biblische Wortlaut nicht zu. Denn ein Wort ist an der Stelle auch nicht ganz korrekt, denn setzt das Entfliehen. Hört sich so an, als könnten wir dem ganz entgehen. Aber da steht eben nicht entfliehen im Sinne von davon weg. Ich muss euch nochmal was mit dem Griechischen sagen, es steht hier nicht apophygein. Phygein ist die Flucht, fliehen, und apo wieder die Distanz. Ich habe heute Morgen extra nochmal im griechischen Wörterbuch nachgeschlagen. Dieses Verb gibt es im Griechischen auch. Also das kommt hier nicht deshalb nicht vor, weil es das nicht gäbe, sondern weil es das hier die Sache nicht trifft. Hier steht ekphygoin. Und ek ist immer die Silbe, die Präposition für aus etwas heraus. Also ähnlich wie diejenigen, die in der Offenbarung aus der großen Trübsal heraus vor dem Thron Gottes stehen. Wir müssen also damit rechnen, wenn wir den biblischen Wortlaut ernst nehmen, dass wir in eine gewisse Bedrängnis hinein müssen. Und ich sage immer wieder, wir sind ja auch längst mittendrin. Wir sind ja längst mittendrin. Aber gerade dieses Wort Jesu in Lukas 21, 36 scheint mir ein sehr starker Hinweis, dass wir nicht bis ganz zum bitteren Ende dabei sein müssen. Dass uns der Herr vorher schon aus der sich entwickelnden Bedrängnis heraus weg erlöst. Anders würde meines Erachtens, zumindest nach meiner derzeitigen Erkenntnis, der ganze Vers 36 keinen Sinn ergeben. Würdig erachtet, dem allem herauszufliehen. Aus allem dem, was Jesus zuvor genannt hat. Und das ist zumindest die letzte Zuspitzung der endzeitlichen Zorngerichte Gottes über eine Welt ohne Jesus. An Jesus scheiden sich die Geister. Ich erlebe es heute immer wieder. Irgendwie an Gott glauben so viele. Irgendeine Beziehung, Verbindung meinen so viele zu haben zu dem da oben. Aber sie meinen, sie könnten es ohne Jesus. Aber um Jesus geht's. Lukas 21, 36 ist für mich eines der stärksten Argumente, dass die Gläubigen schon vorm Ende wegerlöst werden. Entscheidend ist, liebe Geschwister, dass wir zu denen gehören, die würdig geachtet werden. Das gilt natürlich auch für alle, die aus der Ferne zuschauen. Eigentlich heißt es imstande sein. Die geistlich Betrunkenen, die Zeitgeistvernebelten, die Schlafenden, die Gleichgültigen, die werden nicht imstande sein. Dass wir doch dazu gehören, indem wir sein Heil annehmen. kann es immer und immer und immer wieder nur sagen, es ist ganz einfach, einfach sein Heil annehmen. Einfach Ja sagen zu Jesus und dem, was er für uns getan hat. Einfach akzeptieren, dass nicht wir unseren Weg zum Heil frei auswählen können, sondern es eben nur diesen einen Weg zum Heil gibt, den Gott in Jesus am Kreuz geschaffen hat. Dass wir doch diesen Weg gehen, diesen Weg zur Erlösung und den Weg zur Wegerlösung. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort, in dem du uns immer wieder auch in sehr drastischen Beispielen, Farben und Worten sagst, was kommt. Und wir erleben es ja längst, wir stecken ja längst mittendrin. Da können wir auch nur unser Volk und Vaterland, unseren Staat dir anvertrauen und anbefehlen, mit allen, die darin Verantwortung tragen. Wir schauen auf all das unsagbar Böse, das da geschehen ist, auf diese hochkapitalen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, bei denen wir vielfach annehmen müssen, dass sie wider besseres Wissen inszeniert wurden. Nicht einfach nur aus Unfähigkeit, wenn man falsch informiert war. Wenn es das einfache Fußvolk kapiert, dass da was schiefläuft, dann sollten es die bestinformierten Politiker, die ihre Geheimdienste haben und Informationen, die uns lange fehlen, doch längst auch gewusst haben. Wir können dich nur bitten, dass diejenigen, die in unserem Land, in den verschiedenen Funktionen, in den Ämtern, Behörden, bis hinauf in die Politik, auch in den Medien, doch Verantwortung übernehmen, ehrlich werden, wahrhaftig und die Medien nicht einfach Regierungspropaganda betreiben, sondern wirklich echten, investigativen, aufklärenden Journalismus. Da und dort haben wir es in kleinen Bruchstücken. Und dass doch diejenigen, die in der Verantwortung stehen, sich von deinem Geist leiten lassen und sich abwenden vom Bösen. Und so ist deine Gnade zulässt, doch noch wirklich eine Aufarbeitung, auch eine juristische Aufarbeitung dieses unsagbar Bösen, dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschieht. Nicht einfach Schwamm drüber, jetzt lasst uns nach vorn schauen. Da ist viel zu viel Böses geschehen. Das aber nicht im Zorn, nicht in der Wut, nicht in menschlicher Eigenmächtigkeit aufgearbeitet werden kann, sondern auf den Wegen des Rechts und vor allem auch auf deinen Wegen. Und wir wissen, Herr, wenn es in dieser Welt nicht aufgearbeitet wird, du wirst es aufarbeiten an deinem Tag. Dafür loben und preisen wir dich. Dass du vor allem aber auch uns aufrichtest und tröstest in diesen Tagen. Indem du sagst, das muss alles leider so kommen. Es ist der Weg einer jesuslosen Welt, in der sich das Böse mehr und mehr ausbreitet. Aber wenn es diese Formen, diese Dimensionen annimmt, die sie längst angenommen hat, dann dürfen wir wissen, unsere Wegerlösung naht. Du bist schon unterwegs. Und dass wir uns auch in all diesem nicht niederdrücken lassen, nicht entmutigen lassen, nicht verzagen, sondern aufrechten Hauptes durch die Kraft deines Heiligen Geistes den Weg gehen und in deiner Kraft doch auch noch manche mit Trösten, Stärken ermutigen können. Danken dir auch für die Gemeinschaft, die uns hier, aber auch in vielen anderen Orten den Geschwistern gegeben ist. Loben und preisen dich dafür und bitten dich, dass du doch dein Kommen beschleunigst, und unsere Wegerlösung bald stattfindet. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.